du mir immer reichst. Es ist gut, wenn man Geschwister hat, die einem das Wasser reichen können. Das ist also alte Sprüche, immer dieselben Sachen. Ja, jetzt mache ich mal das Ding weg hier. Das also, ich lebe nicht gern hinter Masken. Und das Schöne ist, dass wir bei Jesus, wir haben das ja von Peter schon gehört, als mühselige und Beladene zu Jesus kommen können und abladen können. Und da können wir auch unsere Masken fallen lassen. Und selbst wenn wir sie tragen, jetzt? Alles klar? Alles klar, gut. Ja, das ist immer die Sache mit dem Bart und dem Mikro. Ja, wir können zu Jesus kommen als mühselige und Beladene. Das ist wirklich eine gute Sache. Wir können dort unsere Masken fallen lassen. Ob das nun so welche aus Papier sind oder aus Tuch. Wichtiger sind ja die Masken, die wir so unsichtbar aufziehen, wo wir Dinge eben vorgeben zu sein und so weiter. Jesus guckt auch hinter diese Masken und das ist wirklich tröstlich zu wissen. Das nur am Rande. Danke für dein Wort und dass du schon so früh aufgestanden bist, um dieses Wort uns rauszusuchen. Ja, wir Christen gehen im Allgemeinen davon aus, uns auf der Sonnenseite des Lebens zu befinden. Ja, das ist so, wir haben es, wir wissen es. Wir haben die richtige Botschaft. Als Menschen, die in einem Land zu leben glauben, wo Milch und Honig fließen, kann es ja nur einem gut gehen. Die Regale sind voll. Wir können in den Supermarkt gehen, einkaufen, was uns das Herz begehrt. Wir baden und duschen mit Wasser in Trinkwasserqualität. In der Regel verdienen wir unser Geld unter geregelten Bedingungen und haben unser Auskommen. Und wenn das mal mit der Arbeit nicht klappt, können wir zum Jobcenter gehen und uns wird über gewisse Zeiten hin geholfen. Die meisten von uns oder viele von uns leisten sich Hobbys, manche davon sind nicht unbedingt die billigsten, unternehmen Reisen, haben bezahlten Urlaub. Und die Altersversorgung, auch wenn manche das nicht wahrhaben wollen, ist so ziemlich gesichert. Niemand muss hungern. Ist man krank, geht man zum Arzt, ins Krankenhaus, wo uns in der Regel geholfen wird. Ey, uns geht's gut, oder? Ja, uns geht's gut. Geht es uns Christen gut? Nennen wir das gern und oft Segen. Und danken unseren Gott für seine Fürsorge. Für seine Fürsorge, für seine Treue, für seine Bewahrung. Für Wohlstand, Gesundheit und sichere Verhältnisse. Wir sind überzeugt davon, Gott meint es gut mit uns, hält uns bei der Stange. Er segnet uns. So ganz anders bei Horst. Und über Horst möchte ich heute sprechen. Horst ist eine fiktive Person unserer Zeit. Und ich muss mich bei allen Horsts dieser Welt entschuldigen, dass ich diesen Namen gewählt habe. Also Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen und dem, was ich jetzt gleich sage. Alle Horsts dieser Welt, verzeiht mir, dass ich euren Namen gewählt habe. Auch ich bin nur irgend so ein Heinz, der da Dinge von sich gibt. Ich hätte auch Heinz wählen können, aber das war mir doch zu persönlich. Also Horst ist mit einer sehr schönen und selbstbewussten Frau verheiratet, hat einen Stall voller Kinder und am Ende der Straße steht sein großes Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Peter Fox, ne, du. In der Garage wartet ein schneller Wagen auf die nächste Ausfahrt. Seine Firma, sein Unternehmen ist auf Erfolgskurs. Da brummt's. Aber eines Morgens hält der Postbote vor seiner Tür und übergibt ihm einen Brief in einem roten Kuvert. Einschreiben, Rückschein. Post von einer Aufsichtsbehörde. Horst wird die Betriebserlaubnis für seine Firma entzogen, für seine Import-Export-Firma entzogen. Begründung folgt, möglicherweise Verdacht auf Geldwäsche, Verstoß gegen das Mindestlohngesetz. Das ausgerechnet an dem Tag, an dem seine Bank schon in der Früh ihn telefonisch kontaktierte und ihm mitteilte, dass seine Wirecard-Aktien keinen Pfifferling mehr wert seien. Totalverlust. Der Verlust geht in die Millionen. Scheißtag. Das erst kürzlich erworbene Haus am See muss nun wohl gepfändet werden. So auch der schnelle Wagen aus dem bayerischen Motorenwerk. Niedergeschlagen setzt er sich auf die Stufen vor seinem Haus, wo er seine Frau in Empfang nehmen möchte. Diese ist mit den Kindern im Zoo erwartet. Am Ende des Tages biegt ein Streifenwagen in die Seestraße ein. Zwei Beamte steigen aus und teilen Horst mit, dass seine Frau mit ihrem SUV in einer langgezogenen Kurve in den Gegenverkehr geraten sei und dabei frontal mit einem LKW kollidierte. Der herbeigerufene Arzt konnte nur noch den Tod der drei Kinder feststellen. Die Frau überlebt schwer verletzt. Die Polizisten waren gerade weg, als ihm eine SMS seiner Hausarztpraxis erreicht. Bim! Sein PCR-Corona-Abstrich sei positiv. Er müsse sich umgehend in Quarantäne begeben. Na denn, Haus weg, Geld weg, Kinder weg, alles weg. Vielleicht die zänkische Frau noch im Krankenhaus. Das einzig Positive an diesem Tag, sein Corona-Test. Nur die Frau hat überlebt. Horst ist entschiedener Christ, besucht regelmäßig die Gemeindeversammlungen, liest morgens vor der Arbeit, so wie Peter in seiner Bibel, wobei er es nicht versäumt, für die zu beten, denen es nicht so gut geht wie ihm selbst. Sorry, bis eben ging. Noch am selben Abend ruft Horst, was so ein Gemeindemitglied halt so macht, die Ältesten der Gemeinde an und bittet sie, zu ihm zu kommen. Er, der alles richtig gemacht zu haben schien im Leben, steht vor dem Nichts, vor einer gähnenden Leere. Ihr ahnt es schon. Es geht heute um Hiob. Weniger um Horst, sondern mehr um Hiob. Und ich muss es gleich erwähnen, ich mache das gleich zu Anfang. Das ist der Werbeblock. Jetzt knackt es wieder, das ist der Werbeblock. Ich habe manche Gedanken, Ewald, sofern du zuguckst, ich habe manche Gedanken aus diesem Buch entlehnt. Das ist von Ewald Keck, Route 66, quer durch die Bibel, Band 1. Also ich mache sowas nie und ich bin kein Verkäufer. Kann man sich kaufen, lohnt sich, steht viel drin. Ewald wird sich freuen. Also der hat da viele Jahre hier in der Gemeinde, das muss man einschieben, viele Jahre in der Gemeinde einen Bibelkurs gemacht, Route 66, 66 Bücher der Bibel. Da hat er die Gemeinde durchgeführt und hat zu jedem Thema, zu jedem Buch, zu jedem Abschnitt der Bibel wichtige Gedanken zusammengefasst, komprimiert und es ist wirklich gut lesbar. Mein Nachbar, also solche Leute kenne ich, das persönlich, Band 1, mit Widmung. In einer solchen Situation wie unser Horst befand sich Hiob in Uz, steht in der Schrift, in Uz, einer Stadt oder einer Gegend irgendwo außerhalb Israels im Orient, vor mehr als 3000 Jahren. Ein Mann des Alten Testaments, im Gegensatz zu unserem modernen Horst, keine fiktive Person. Ihm wurde ein ganzes Buch gewidmet, ein Buch mit 42 Kapiteln, ein Buch, das im Tanach der Bibel der Juden zu den poetischen Büchern gezählt wird. Prosa sozusagen, Roman. In der Theologie ist das umstritten, was ich jetzt sage, aber das, was ich gesagt habe. Aber das kann jeder für sich selber mal nachforschen. Und so erinnert der ganze Aufbau und Stil des Buches Hiob an eine griechische Tragödie. Theater sozusagen. Ja, es lassen sich sogar Züge moderner Dramaturgie erkennen. Hiob war wie Horst wohlhabend und materiell gut aufgestellt. Nur die Merkmale seines Wohlstands waren logischerweise anderer Natur. Ich lese das mal aus dem Buch Hiob, Kapitel 1, die Verse 1 bis 5. Das ist jetzt nach der einer hier bei uns wenig gebräuchlichen Übersetzung der guten Nachricht Altes Testament. Also das ist auch nicht so weit verbreitet, aber lässt sich gut lesen und ist sehr verständlich. Im Land Uz lebte einmal ein Mann namens Hiob, wird uns da gesagt. Er führte ein vorbildliches Leben und achtete sorgfältig darauf, nichts Unrechtes zu tun, weil er Gott ernst nahm. Er hatte 7 Söhne und 3 Töchter und einen großen Viehbesitz. Und da wird dann aufgezählt: 7000 Schafe, 3000 Kamele, 1000 Rinder und 500 Esel. Also ich wünschte, ich hätte das alles nicht. Also das, damals waren das Merkmale großen Wohlstands, großen Reichtums. Dazu kamen sehr viele Knechte und Mägde, Angestellte würde man heute sagen. An Wohlstand und Ansehen übertraf Hiob, so wird gesagt, alle Männer des östlichen Steppenlandes. Seine Söhne hatten die Gewohnheit, und da wird es ein bisschen tricky, reihum in ihren Häusern Festessen zu veranstalten, an denen alle Brüder teilnahmen, aber auch die Schwestern luden sie regelmäßig dazu ein und alle aßen und tranken miteinander. Immer wenn eine solche Reihe von Festmählern vorüber war, also eine Reihe von Festmählern, 10 Kinder reihum in den Häusern, stand Hiob frühmorgens auf, so wie Peter, ließ seine Kinder holen und brachte für jedes von ihnen ein Brandopfer dar, so wie Peter nicht. Denn er sagte sich, vielleicht hat eins von ihnen ohne Absicht Gott beleidigt und ist dadurch schuldig geworden. Ein Mann sorgt vor. Hiob ist Großgrundbesitzer. Der hat was auf der Kante liegen, verfügt über riesige Herden von Schlachtvieh, wie auch über eine große Menge an Transporttieren. Er wäre heute vielleicht Spediteur, Import, Export, wer weiß das. Auf seinem Hof ging's ab. Und die Kinder? Also ich habe da keine verklärte Sicht auf die Kinder. Also ganz die Juppies, würde man heute sagen. Jeder hat da schon sein Haus, seine Eigentumswohnung ist wohl situiert, lebt vom Verdienst der Eltern und lässt es sich gut gehen. Von einer Party zur nächsten. Hoch die Tassen. Da kann schon mal ein blöder Spruch fallen. Hiob kennt die Leichtfertigkeit der Jugend und falls da einer aus der Rolle fallen sollte, sorgt Hiob für den Fall vor. Er tritt vor Gott für seine Kinder ein und opfert, was man damals so gemacht hat. Irgendein Tier, das man geschlachtet hat und dem Herrn dargebracht hat. Hiob ist erfolgreicher Unternehmer, ein guter und umsichtiger, vorsorgender, treusorgender Vater. Dann kam das, was Hiob in eine tiefe Glaubenskrise zu stürzen schien. 3 Boten überbrachten Hiob schlechte Nachrichten. Hiobsbotschaften verwenden wir heute noch. Schlechte Nachrichten, die so aus heiterem Himmel unvorhergesehenes und unerwartetes Unglück verkünden. Hiobsbotschaften. Alles, was Hiob besaß, wurde gestohlen und zerstört. Seine 10 Kinder fanden den Tod im einstürzenden Haus des erstgeborenen Sohnes, es wird uns berichtet. Seine Knechte wurden von einfallenden Chaldäern niedergemetzelt. Also die ganze Arbeitskraft, alles, wofür er gearbeitet hat, gedient hat, aufgebaut hat, alles, was die Grundlage seines Lebens war. Also mir fällt dann immer Wilhelm Busch ein. All mein Sehnen, all mein Hoffen, meines Lebens schönster Traum hängt an diesem Apfelbaum. Wipfe wollte, die ihre toten Hennen am Ast hängen sah. Ihr kennt das vielleicht. Also alles kaputt, nichts mehr da. Und Hiob war einer von denen, die alles richtig gemacht haben. Er glaubte an Gott, hielt sich von allem Bösen fern, er lebte auf der sicheren Seite. Und ich bin davon überzeugt, dass er auch gut für seine Angestellten, für die Leute, die ihm anvertraut waren, gesorgt hat. Da musste keiner hungern. Jeder bekam gerechten Lohn. Aber was Hiob nicht wissen konnte, war, dass er vor diesen Ereignissen Gegenstand eines Gesprächs war, das einem so ganz anderen Ort geführt wurde, nämlich im Hause des Herrn. Im Buch Hiob wird Folgendes gezeichnet, folgendes Bild gezeichnet. Kapitel 1, Abvers 6. Eines Tages kamen die Gottessöhne zur himmlischen Ratsversammlung und jeder stellte sich an seinen Platz vor dem Herrn. Das müssen wir uns, also ich glaube nicht, dass das so aussieht, wie ich mir das vorstelle, aber so ein Königssaal wie auf der Burg Hohenzollern und da residiert Gott, der Herr, und die Boten Gottes, die Gottessöhne, die Engel, die werden da versammelt. Und dann kommt etwas, was in meiner Fantasie nur schlecht vorstellbar ist. Ich bekenne das so. Unter ihnen war auch der Satan. Der Herr fragte ihn, was hast denn du gemacht? Der Satan antwortete, ich habe die Erde kreuz und quer durchstreift. Und Gott fragt, hast du auch meinen Diener Hiob gesehen? So untadelig und treu wie er ist sonst keiner auf der Erde. Er gehorcht mir und achtet darauf, ja nichts Unrechtes zu tun. Satan entgegnete, würde Hiob dir gehorchen, wenn es sich nicht bezahlt machte? Du hast ihn und seine Familie und seinen ganzen Besitz vor jedem Schaden bewahrt. Du lässt alles gelingen, was er unternimmt, und sein Viehbestand wird immer größer. Rühre doch einmal seinen Besitz an. Wetten, dass er dich dann öffentlich verflucht? Wetten? Satan schließt mit Gott eine Wette ab. Da sagte der Herr zu Satan, gut, alles, was er hat, gebe ich in deine Gewalt. Aber ihn selbst darfst du nicht antasten. Danach verließ der Satan die Ratsversammlung. Was ist das für ein Bild, das hier gezeichnet wird? Das ist also bemerkenswert und auch einmalig. Der allmächtige Gott trifft sich mit Satan, seinem Gegenspieler, dem Antagonisten, dem, der gegen Gott ist, dem Dazwischenwerfer, der Diabolos, dem Vater der Lüge. Die dunkelste Finsternis begegnet hier dem hellsten Licht und muss sich rechtfertigen. Was hast denn du getan? Satan berichtet beiläufig, dass er auf der Erde umhergestreift sei und hin und her gewandert ist. Zu suchen, wen er verschlingen könne. Zurück zu Horst. Horst bekommt Besuch von drei Gemeindeältesten. Ja. Tobias und Carsten und wer ist denn heute noch da? Peter oder Jörg oder von drei Gemeindeältesten. Einer der drei Gemeindeleiter, mit denen Horst auch eine tiefe Freundschaft verbindet, ist studierter Theologe und als Pastor auch in Fragen der Seelsorge sehr erfahren. Er ist sich sicher, Horst muss irgendetwas, zu irgendeiner Zeit etwas grundlegend falsch gemacht haben, weil... War ich das? War das Kind da hinten mit den Würfeln, oder? Ja. Ich bin da nur so irritiert. Also, Horst muss etwas Grundlegendes falsch gemacht haben. Denn wer so tief fällt, muss gesündigt haben. Denk mal nach, Horst, sagt der Theologe. Ging je ein Mensch zugrunde, der treu und ehrlich war und ohne Schuld? Ich kann dir nur sagen, was ich selber sah. Wenn jemand auf dem Feld der Bosheit pflügt und Unheil sät, dann erntet er es auch. Kapitel 4, 7 bis 8. Wir wissen, was der Mensch sät, wird er ernten. Der zweite Gemeindeleiter, einer, der sich an dem hochzieht, was früher war, ein Traditionalist, ein ewig Gestriger. Auch er ist sich sicher, dass Horst große Schuld auf sich geladen haben muss. Er fordert Horst auf, sich doch die Leute zum Vorbild zu nehmen, also die Leute zum Vorbild zu nehmen, die in früheren Zeiten ihren Glauben durch ihre Werke unter Beweis gestellt haben. Sein Rat lautet: Frag nach der Weisheit der Alten. Was sie entdeckten, solltest du dir merken und beherzigen. Halte dich an die Traditionen, an die Riten und Gebräuche, dann wird das schon. Der dritte Freund, so ein Lehrertyp, kann dem wenig Neues hinzufügen. Auch er, wie seine beiden Kollegen, kommt zu dem Schluss, Horst hat Mist gebaut. Horst wird von ihnen hart angegangen und beschuldigt, ja geradezu angeklagt, er hätte gelogen. Sein Rat, das muss jetzt aufhören. Du musst dein Herz zu Gott hinwenden und deine Hände ihm entgegenstrecken. Doch reinige sie erst von allem Unrecht und lass in deinem Haus nichts Böses zu. Und so gerät der Besuch der Gemeindeleiter zu einer Art Gerichtsverhandlung. Der Angeklagte Horst aber beteuert seine Unschuld. Kapitel 13, Verse 1 und 2 sagt er, hey, was ihr sagt, das habe ich längst gehört. Ich habe es selbst gesehen und mir gemerkt, so viel wie ihr wisst, weiß ich allemal. Ich habe nichts falsch gemacht. Hiobs Freunde haben auch Namen, die heißen Eliphas, Bildad und Zophar. Und neben vielen wohlgemeinten Ratschlägen, die sie Hiob erteilen, beschuldigen sie ihren Freund zuallererst der schweren Sünde. Du musst gesündigt haben, sonst wäre dir das alles nicht passiert. Kehre um, bekenne deine Schuld und wende dich Gott zu. Dagegen ist prinzipiell nichts einzuwenden, wenn denn Schuld vorläge. Nur Hiob hatte keine Schuld auf sich geladen und hatte nichts, wofür er jemals hätte um Vergebung bitten können. Vor den Freunden war die Frau auch nicht hilfreich. Hiobs Frau erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Mann und wirft ihm das ganz drastisch an den Kopf. Das können wir nachlesen in Kapitel 2, Vers 9. Willst du Gott immer noch die Treue halten? Verfluche ihn doch und stirb. Nicht einmal von seiner Frau erhält er Rückhalt. Wir Eheleute sollten uns um Einheit bemühen, auch in geistlichen Fragen. Hiob, der Mann des Altertums, wie auch der Mann unserer Zeit, unser Horst, stehen zunächst ratlos da und müssen sich fragen, wie kann Gott zulassen, dass ein Gerechter leidet? Wie kann es sein, dass Gott solch unaussprechliches Leid zulässt? Da verliert einer seinen ganzen Besitz, sein Zuhause, seine Existenzgrundlage und nicht nur das. Da verliert Hiob seine Familie, 7 Söhne, 3 Töchter. Jeder, der Kinder hat, will sich das nicht vorstellen müssen, was es heißt, Angehörige zu verlieren. Die Frau, den Mann oder sei es nur eines der Kinder. Unvorstellbar. Was für eine Trauer. Und auch unter uns sind nicht wenige aufrechte, gute Christen, die sich mit beinahe unglaublichen Leidensfragen auseinandersetzen mussten und auch müssen. Das reicht vom Verlust des Partners, geht über nicht heilen wollende Krankheiten, Schulmobbing, psychische Störungen bis hin zu Ehescheidungen, wirtschaftlichen Engpässen und Wasserrohrbrüchen. Klingt so, aber das sind alles reale Dinge, die hier in der Gemeinde vorgekommen sind und vorkommen. Hinzu kommen unüberwindbare Einsamkeit, ungelöste Lebensfragen und wiederkehrende Zweifel. Zweifel, die sich an sich selbst richten, aber auch an Gott. Und das alles im Hier und Jetzt. Wir müssen da nicht auf Hiob schauen. Es reicht, wenn wir in die Reihen gucken. Und mag die Frage erlaubt sein, ist nicht jeder von uns zu irgendeiner Zeit seines Lebens, zumindest manchmal, auch ein Hiob? Wenn man sich mit unaussprechlichem Leid auseinanderzusetzen hat. Und auch heute machen sich Leute auf, die vorgeben zu wissen, ähnlich wie die Freunde, warum das alles so zu sein hat. Deine Krankheit muss doch eine Ursache haben. Vermutlich eine Sünde, die es zu bekennen gilt, die geheim gehalten wird, die unter den Teppich gekehrt wird. Und wenn nicht bei dir selbst, dann doch zumindest in grauer Vorzeit, bei deinen Ahnen. Du hast möglicherweise eine belastete Familie. Wenn du arm bist, dann glaubst du halt nicht richtig. Denn wenn du richtig glauben würdest, dann wärst du reich. Kann das Maß eines rechten Glaubens an der Größe des PKW angesetzt werden? Die Frage, liebe Geschwister, könnt ihr euch selbst beantworten. Hiobs Lebensgeschichte macht deutlich, das, was im Leben von uns glaubenden Menschen passiert, was uns widerfährt, was wir an Leid erdulden und zu erleiden haben, sei es unverschuldet oder nicht, mag sich dazu eignen, unseren Glauben zu hinterfragen, auf die Probe zu stellen. Sicher ist aber auch, so lesen wir im Neuen Testament, im ersten Brief an die Korinther des Paulus, an die Korinther, Kapitel 10, Vers 13, Gott wird uns nicht mehr auferlegen und zumuten, als wir zu tragen fähig sind. Gott wird uns nicht mehr auferlegen und zumuten, als wir zu tragen fähig sind. In all dem von Hiob erlittenem Leid, dem Verlust seiner Familie, seines Vermögens, ja auch letztlich seiner Reputation, seinem Ansehen, ging er letztlich als Sieger hervor. Und der Sieg kann nur von oben kommen, von Gott. Hiob, und das muss man sich mal auch auf der Zunge zergehen lassen, hatte keinen blassen Schimmer von dem, was hinter den himmlischen Vorhängen vor sich ging. Wie über ihn verhandelt, gewettet und gekungelt wurde, Gott und Satan. Die Sicht auf Gottes Ratsversammlung war Hiob völlig verstellt. Es war ihm nicht bekannt, was da abging. Das wussten auch die Kumpel nicht, die zu ihm kamen und ihm Ratschläge erteilten. Hiobs Freunde meinten es gut mit ihm, das muss man auch festhalten, waren in guter Absicht gekommen, wohlmeinend. Die Freunde haben die Lage nach menschlicher Weise beurteilt, denn auch sie konnten schließlich nicht wissen, was hinter den Kulissen abging. Weder sie noch Hiob haben die tatsächlichen Gründe für das hereingebrochene Leid jemals erfahren. Die Ursache für Hiobs Unglück liegt nicht bei Gott selbst, sondern bei Satan, der Hiobs Gerechtigkeit und Gehorsam zerstören und von Gott trennen wollte. Es ist Satans fortwährendes Bestreben, uns Menschen von Gott loszubringen, abzulenken, wegzuführen, Zweifel zu sehen, auseinanderzubringen, was zusammengehört. Das Geheimnis von Hiobs Bewährung, seines Ausharrens, wird Bezug genommen Jakobus 5, Vers 11, ist, dass er sich weder durch Leiden noch durch Worte und Urteile anderer von Gott abbringen ließ. Hierin können wir als Gemeinde in Hiob ein gelebtes Vorbild erkennen, dass die Treue zu Gott uns am Ende des Tages als der Weg zur Wahrheit und zum Leben gezeigt wird. Angesichts der erlittenen Verluste stellte sich Hiob hin, zerriss seine Kleider und bekannte laut und vernehmbar: Nackt bin ich auf die Welt gekommen, nackt gehe ich wieder fort. Der Herr gibt alles, er kann auch alles nehmen. Ich will ihn preisen, was immer er tut. Er macht Gott keine Vorwürfe. Ich hätte großes Verständnis, wenn Hiob hier geklagt hätte. Und er klagt auch ein bisschen, aber nicht an Gott. Er fragt sich, was ist da passiert? Ich verstehe, ich kann nachvollziehen, wenn jemand in eine schwere Glaubenskrise fällt, wenn solche Dinge widerfahren. Aber Hiob wollte nicht. Er hat sich entschieden gehabt, ich glaube. Er machte Gott keine Vorwürfe. Und noch ein anderer Aspekt. Ich habe meine alte Bibel mitgebracht, und als ich da die Predigt vorbereitet hatte, bin ich an einer Randnotiz vorbeigekommen, die ich mir vor vielleicht 43 Jahren reingeschrieben hatte. Und da steht denn: Hiobs Herz ist nicht an Güter gebunden. Haben ist ihm nicht alles. Er ist. Es ging mir damals vor 43 Jahren um den Titel eines Buches von Erich Fromm, der vielleicht jetzt nicht mehr bekannt ist, mit dem Titel Haben oder Sein. Darin schreibt Fromm von seiner Sicht auf unsere Gesellschaftsform, die zunehmend vom Streben nach Besitz und wie er sagt, vom fassadenhaften, markt- und konsumorientierten Haben dominiert wird. Dem stellt er die Geisteshaltung des seelischen Seins gegenüber. Eine innere Haltung, in der Besitztümer keine Rolle spielen, wie wir sie bei Hiob sehen. Sein Glauben, Hiobs Glauben, ist nicht abhängig vom Besitz und vom Wohlstand, von dem, was wir haben. Hiob geht es ums Leben, ums Ganze, ums Sein in der Gegenwart Gottes. Das nur mal eingeschoben. Ich habe gedacht, was habe ich da damals geschrieben, aber nach ein bisschen Nachdenken kam das wieder. Nach den vielen Demütigungen durch seine Freunde, nach den vielen Verurteilungen, denen er ausgesetzt war, blieb Hiob unbeirrt und hielt sich fest an Gott. Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen, singt Luther. Für Hiob ist Gott der allmächtige Schöpfer und die Quelle allen Lebens. Und dieser allmächtige Gott neigt sich in einem Unwetter zu Hiob herab und stellt ihm Fragen. Fragen, die verdeutlichen und darauf schließen lassen, wie groß und gewaltig Gottes Schöpferkraft doch ist. Fragen, die verdeutlichen, wie begrenzt wir Menschen im Spiegelbild dieses Gottes erscheinen müssen, wie eng unser eigentlicher Horizont, wie gering unsere geistliche Wahrnehmungsfähigkeit und Kraft ist. Hiob erkennt und bekennt in diesem Sturm, Herr, dir ist nichts unmöglich. Ich kannte dich ja nur von Hören sagen. Jetzt aber, im Sturm, hat mein Auge dich gesehen. Was für eine Befreiung, eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Bei Horst und seinen drei Gemeindeleitern läuft reflexartig zunächst das gleiche Programm ab, wie bei Hiobs Freunden. Menschlich verständlich, dieselben Fragen, dieselben Vorwürfe, dieselben Anklagen. Aber als eifrige Bibelleser kennen sie das Buch Hiob gut und halten inne, holen Luft und hören hin. Hören hin auf das, was ihr Freund und Bruder zu berichten weiß, von seiner Not, von seiner Qual, von seinem Leid. Geschwister, lasst uns hinhören, was uns der Bruder oder die Schwester sagen will, zu sagen hat. Schnell und Aufmerksamkeit sein beim Hören, langsam im Reden, langsam sein mit fertigen und voreiligen Schlüssen und Urteilen. Die Gemeindeleiter und Horst hören hin, auch auf das, was Gott ihnen sagen will. Sie beugen ihre Häupter und wenden sich an den Herrn Jesus Christus, der gesagt hat, und das mag ein Trost sein für alle, die jetzt in schwierigen Situationen leben, in häuslicher Quarantäne, mit bestimmten Dingen sich auseinanderzusetzen haben, die ja, wie Hürden dastehen und den Glauben in Frage stehen. Ich nenne es jetzt mal, er weiß, wer gemeint ist, mit irgendeiner Schrottimmobilie sich auseinanderzusetzen hat. Sie hören auf Jesus Christus, sie beugen ihre Häupter und wenden sich an den Herrn Jesus, der gesagt hat, selig sind die Trauernden, selig sind die da Leid tragen, denn sie werden getröstet werden. Lasst uns beten. Herr, du bist der Gott allen Trostes. Wir danken dir, dass du uns nahe bist, auch heute Morgen. Du bist uns nahe, auch wenn wir uns verlassen fühlen, wenn wir nicht verstehen, was mit uns passiert, in welcher Lebenslage wir uns befinden. Und wir danken dir, dass du auch denen nahe bist, die dich suchen und dir vertrauen. Und sei auch bei denen, Herr, die dich noch nicht kennen und große Not erleiden und erdulden. Lass uns, Herr, von Hiobs Beispiel lernen, dass es nicht darauf ankommt, was wir haben oder zu haben wünschen, sondern vielmehr auf das, was du für uns vorbereitet hast. So lasst uns als Brüder und Schwestern hier in der Gemeinde zusammenstehen und gemeinsam die Last des anderen tragen. Und lass uns, Herr, aufeinander hören. Beschenke uns mit der Fähigkeit, hinzuhören. In deinem Namen. Amen.